Jesus zu suchen und Jesus zu finden. Ich möchte mit euch eine Geschichte angucken, die eigentlich sehr bekannt ist. Die ist so kinderstundenmäßig, kennt die jeder. Da gibt es auch immer so Zeichnungen zu. Also das ist eine sehr bildhafte Geschichte, die wir sehr gut kennen. Die lesen wir in Lukas 19, Verse 1 bis 10. Und er ging nach Jericho, also Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Und da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ist ein bisschen warm heute. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte lest, welche Bilder ihr so vor Augen habt. Also wenn ich diese Geschichte lese, dann habe ich immer so die Kindergeschichten, die Kinderbilder vor Augen, die wir so in diesen kleinen Kinderbibeln lesen etc. Und oftmals ist es so, dass man eigentlich so Bilder vor Augen hat, die recht lustig gemacht sind. Also sitzt ein kleiner Mann, die sind ja sowieso schon unterhaltsam an sich, sitzt auf dem Baum und dann kommt dieser Jesus vorbei und holt den vom Baum herunter und geht bei ihm essen und alle freuen sich am Ende. Ja. Also irgendwie sehr positiv, sehr lustig manchmal sogar für mich. Wenn wir uns aber ein bisschen den Hintergrund anschauen, was bedeutet das eigentlich, was der Zöllner eigentlich war damals, da merkt man, so lustig ist das überhaupt nicht. Also ich habe nicht umsonst diesen schmutzigen Beispielfilm genommen als Einstieg, weil ihr werdet sehen, was die Zöllner damals bedeutet haben. Also wir lesen, Zachäus war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und was besonders ist, die Zöllner waren äußerst verhasst beim eigenen Volk. Ja, waren ziemlich verhasst beim eigenen Volk und das hat mehrere Gründe gehabt. Ich werde jetzt nur drei Gründe aufführen. Erster Grund war, sie waren kultisch unrein. Immer. Warum? Die Zöllner saßen vor den Städten und haben Zölle oder sagen wir mal Eintrittsgeld verlangt für alle Leute, die rein in die Stadt wollten. Ja, und es war auch immer so, dass Heiden in die Stadt wollten, um ihre Waren zu verkaufen, ihre Handelswaren zu verkaufen. Und die Zöllner hatten somit immer Kontakt mit den Heiden und vor allem mit den Geldmünzen der Heiden. Da die Heiden aber immer unreine Dinge anfassen, waren auch die Geldmünzen unrein und somit waren auch die Zöllner unrein. Ja, was ist jetzt das Problem dahinter, fragen wir uns. Für den Juden bedeutet das, wenn du kultisch unrein bist, dann kannst du nicht in den Tempel. Und wenn du nicht in den Tempel kannst, bedeutet das, du kannst nicht die Nähe zu Gott finden. Das hat das damals bedeutet. Also die Zöllner waren durchgehend kultisch unrein wegen dieses Geldhandels, des Geldverkehrs. Und es bedeutete im Endeffekt, es war keine Nähe zu Gott für sie möglich. Bedeutet, die Juden damals haben Zöllner folgendermaßen abgestempelt, das sind einfach gottlose Menschen. Gottlose Menschen, von vornherein. Einfach weil sie den Beruf haben. Gottlos. So, das ist noch nicht mal das, was so schwerwiegend ist, sondern das eigentliche Schwerwiegende ist das hier. Sie arbeiteten für die verhassten Römer. Also die Juden haben damals die Römer gehasst. Warum? Die Römer waren ein unglaublich brutales Volk, haben unfassbar rohe Maßnahmen immer ergriffen, haben Gewalt angewandt, haben auch die Kreuzigung eingeführt und diese Arena-Kämpfe etc. Und die Juden damals haben gedacht, die sind krank im Kopf, das ist einfach nur widerlich und hässlich, was die Römer da machen. Und die Römer waren einfach verhasst. Und die haben aber für die Römer gearbeitet. Bedeutet, ein Zöllner waren Verräter. Ganz einfach. Waren einfach Verräter, die nicht zum eigenen Volk stehen. Und der dritte Grund ist, und das ist dann nur die Spitze des Eisbergs, sie belasten die eigenen Volksleute auch noch unnötig mit hohen Zollpreisen. Völlig unnötig. Die eigenen Landsleute mit extra Zöllen belegt. Also die Feinde noch bevorzugt und die eigenen Landsleute noch stärker belegt mit hohen Zöllen. Und das Bild war dann einfach, die waren unbarmherzig und geldgierig. Also Zöllner waren unfassbar verhasst bei den Juden. Schmutziger Abschaum, unbarmherzig, geldgierig, Verräter, gottlos. Das sind so die Adjektive, die man für einen Zöllner damals benutzt hat. Um das Ganze noch zu toppen, Zachäus war auch noch der Chef dieser Verbrecherbande. Also wir lesen, das war der Oberste von den Zöllnern oder einer der Obersten von den Zöllnern. Und da merkt man, also weiter aus der jüdischen Gemeinschaft entfernt stehen kannst du nicht als Zachäus. Abschaum, gottlos, geldgierig und auch der Chef von denen. Ja. Schmutziger Abschaum. Und was lesen wir weiter von Zachäus? Er war Zöllner und er war reich. Ich glaube, also wir wissen es ja nicht sicher, aber ich vermute mal, er war so reich, dass er wohl alles Materielle hatte, was er sich hätte wünschen können. Ja, wenn die Bibel sagt, er war reich, dann glaube ich, der hat materiell gesehen keinerlei Engpässe gehabt. Und doch fehlt diesem Zöllner etwas. Es fehlt ihm etwas. Und das lesen wir eigentlich nur in einem Wort, Vers 3, und er begehrte, Jesus zu sehen. Er begehrte, Jesus zu sehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Schlachter und Elberfelder, die übersetzen hier etwas schwach. Luther übersetzt mit Begehren und dieses Wort ist auch recht entscheidend hier, weil dieses Begehren, dieses Seteo im Griechischen, das heißt auch trachten, streben, suchen, um zu finden oder auch unbedingt erreichen wollen. Also dieser Zöllner will unbedingt diesen Jesus finden. Ja, also Schlachter sagt, er würde gerne Jesus sehen, das ist ein bisschen schwach übersetzt. Der will unbedingt Jesus sehen, unbedingt. Also wir lesen hier eigentlich in dem Wort, da ist jemand grundlegend auf der Suche nach diesem Jesus. Und was passiert? Er sucht Jesus und wir lesen, er lief voraus, stieg auf einen Baum, um ihn zu sehen, denn er sollte dort durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Also was passiert? Er sucht Jesus und was passiert? Jesus findet ihn. Und das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Wer Jesus sucht, den wird Jesus finden. Also rein menschlich würden wir sagen, ja, wenn ich ihn suche, dann muss ich ihn doch finden. Aber was passiert, ist genau andersrum. Wer Jesus sucht, den wird Jesus finden. Ich weiß nicht, wer du bist, also ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von euch heute steht, ob ihr Jesus schon gefunden habt in eurem Leben oder ob ihr auf der Suche seid. Wenn du zu denen gehörst, die Jesus schon gefunden haben, glaube ich, ein Problem, mit dem wir oft zu tun haben, ist der Zeitpunkt. Wie viele Menschen hast du in deinem Leben, für die du betest? Wie viele Menschen kennst du in deinem Umkreis, die Jesus eigentlich suchen? Aber der Zeitpunkt ist irgendwie noch nicht da. Was glaubt ihr denn, wie war der Zeitpunkt für Zachäus? Wo war Zachäus, als Jesus ihn ansprach? Auf dem Baum. Findet ihr das passend? Also ich fände es unglaublich peinlich, muss ich ehrlich sagen. Also der Zeitpunkt ist sehr komisch, an dem Jesus ihn anspricht. Und ich glaube, wenn du zu denen gehörst, die Jesus schon gefunden haben, ich glaube, wir müssen Jesus darin vertrauen, dass er auch den richtigen Zeitpunkt dafür finden wird, wann er diesen Menschen finden möchte. Wer Jesus sucht, den wird Jesus finden, und darum vertraue auf den richtigen Zeitpunkt, dass Jesus auch zum richtigen Zeitpunkt diese Menschen findet. Ich möchte euch ein Beispiel mitgeben. Er hat mit diesem Mann hier zu tun. Ich kannte ihn nicht, er ist in Deutschland nicht bekannt wirklich. Er heißt Kirk Cameron, ist Schauspieler in den USA. Und er hat in jungen Jahren mit Schauspielerei angefangen und wurde mit 14 Jahren dann schon in eine TV-Serie eingeladen, hieß Growing Pains, also ich kenne sie nicht. Und diese Serie hat unglaublichen Erfolg gehabt. Also die war so erfolgreich, der hat mit 14, 15 hat er schon längst ausgesorgt gehabt, ne? Hat schon Millionen verdient gehabt wahrscheinlich. Also war unglaublich erfolgreich und er selber war Atheist, hat mit dem Glauben nichts am Hut gehabt. Eines Tages verliebt er sich in ein Mädchen und er lernt den Vater kennen. Der Vater sagt zu ihm: Junge, du bist so erfolgreich, du hast eigentlich alles, was du brauchst. Du hast Erfolg, du bist bei den Leuten beliebt, du hast Ansehen, du hast Geld. Du hast eigentlich alles, was die Welt dir bietet. Hast du alles schon in jüngsten Jahren erreicht. Und dann sagt er zu ihm: Aber eine Sache fehlt dir. Und das ist Jesus. So, der Junge denkt sich, also Kirk Cameron denkt sich, ja, interessiert mich nicht, ich bin eh Atheist, aber ich will ja Pluspunkte beim Vater sammeln, deswegen gehe ich einfach mal sonntags mit in die Kirche. Ja? So, er geht in diese Kirche und hört zum ersten Mal in seinem Leben die Heilsbotschaft. Er hört davon, dass Gott ihn geschaffen hat, dass Gott die Gemeinschaft zum Menschen sucht, dass Sünde die Gemeinschaft zum Menschen trennt. Und dass Gott selbst, Jesus selbst, derjenige ist, der versucht, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Hört er zum ersten Mal dort. Und dann geht er aus diesem Gottesdienst raus und das lässt ihn irgendwie nicht mehr los. Und dann merkt er, er geht auf die Suche. Er fängt an zu suchen, diesen Jesus zu suchen. Er fängt an, diesen Vater Löcher in den Bauch zu fragen. Und der Vater erklärt ihm dann auch alles, aber er bekehrt sich noch nicht sofort. Er wartet noch einige Wochen, er weiß eigentlich schon alles und er denkt sich, ja, ich habe doch alles, was ich brauche. Also er zögert eigentlich und macht diesen Schritt noch nicht, obwohl er alles verstanden hat, zögert. Und nach einigen Wochen sitzt er auf einmal im Auto, nach wie vor die Einstellung, ich habe doch alles, was ich brauche, und dann streut der Heilige Geist so den Gedanken in ihn: Was, wenn du jetzt stirbst bei dieser Autofahrt? Und dann versteht er: Wenn ich jetzt sterbe, dann verliere ich eigentlich alles das, was ich bisher habe. Dann habe ich ja gar nichts mehr. Und dann merkt er, jetzt muss ich mein Leben diesem Jesus übergeben. Er sitzt im Auto, hält an, sitzt im Auto und betet und sagt: Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm du in mein Leben und übernimm du das Steuer meines Lebens. Und er selber sagt, also er ist da zum Glauben gekommen, hat dann gemerkt, dass diese Ruhe kommt, dass er diese Angst nicht mehr hat vorm Tod, merkt, dass dieser Jesus sein Leben kommt und er selber sagt dann: Ich habe Gott nicht gefunden, er war nicht verloren. Ich war verloren, er hat mich gefunden. Ja. Also da sehen wir, wer Jesus sucht, den wird Jesus finden. Auch wenn wir vielleicht manchmal Probleme mit dem Zeitpunkt haben, wie wir es bei diesem Mann sehen, hat gezögert, hat gewartet, sich gefragt, warum? Ja? Aber dann merken wir, wie der Heilige Geist ihm dann doch deutlich macht: Wenn du jetzt stirbst, dann hast du das alles nicht mehr. Ja? Also für uns, wir müssen auch lernen, auf den richtigen Zeitpunkt zu vertrauen, dass Gott diesen Menschen überführt und zu sich zieht. Ich möchte mit euch noch einen zweiten Punkt anschauen. Ein Punkt, den ich recht wichtig finde, der recht wenig gepredigt wird, muss ich sagen. Also höre nicht oft davon. Lesen wir in Vers 6 und 7. Er stieg eilend herunter, nahm ihn auf mit Freuden. Und dann Vers 7, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Was passiert hier? Also was hier an dieser Stelle deutlich wird, ist, es gibt auch eine Seite, die das nicht gut heißt. Es gibt auch eine Seite in der Geschichte, die das nicht gut findet, was hier passiert. Ich glaube sogar, hier ist eine Seite, die deutlich wird, die will das verhindern, dass das passiert. In dieser Textstelle wird es nicht deutlich, aber später in den Textstellen. Die Pharisäer werden diese Begebenheit nachher nutzen, um schlecht über Jesus zu reden. Die Pharisäer werden später sagen, der kehrt zu den Sündern ein, zu den Schlemmern, zu den Säufern. Dieser kann nicht der Messias sein. Wer mit solchen Menschen rumhängt, der kann auf keinen Fall der Messias sein. Also was hier passiert ist, es gibt eine Gegenseite, die dagegen arbeitet. Und das möchte ich uns als zweites mitnehmen, die Gegenseite schläft nicht. Ich möchte es aber nochmal ausführen, ich glaube, Satan ist nie untätig in solchen Situationen. Satan ist nie untätig. Mal ein Vers aus Epheser 6, Vers 12, der so ein bisschen deutlich macht, was eigentlich abgeht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Also was dieser Vers hier deutlich macht, ist, was eigentlich in solchen Situationen stattfindet, ist ein Kampf. Ein Kampf in einer Dimension, die wir aber nicht sehen können. Ein Kampf zwischen guten und bösen Mächten. Und der Kampf wird für uns meistens erst dann ersichtlich, wenn es darum geht, wenn Menschen dabei sind, zum Glauben zu finden. Ja. Ich weiß nicht, ich möchte euch hier ein paar Beispiele geben. Ihr selber kennt wahrscheinlich oder womöglich auch einige, viele Beispiele bei euch selbst. Aber mal so ein Beispiel aus der Bibel. Zum Beispiel der von Jesus geheilte Blinde, der vor den Pharisäern erscheinen muss. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vor Augen habt. Ist eine recht ausführliche Geschichte. Ja, der Blinde wird geheilt, muss vor den Pharisäern erscheinen. Und was machen die Pharisäer? Die machen richtig Druck. Ja, die machen richtig Druck bei dem Jungen. Ja, die sagen erst, wer war das? Hinterfragen die ganze Zeit. Dann denkt man sich, ja, ist ja noch nicht so schlimm. Dann holen sie die Eltern. Die Eltern haben Angst davor, was da passiert. Und sagen, wir wissen nichts, keine Ahnung. Und dann kommt wieder der Blinde und der wird so gefragt. Und das Ganze endet letztendlich darin, dass sie ihn ausschließen aus der Synagoge. Was für damalige Verhältnisse bedeutet, erhebliche Nachteile, kurz zusammengefasst. Und was passiert darauf? Der Blinde geht in den Tempel, findet Jesus. Was passiert? Was fragt Jesus ihn? Ganz einfache Frage. Glaubst du? Ja. Und der Blinde sagt, ja, ich glaube. Und er kommt zum Glauben. Ja, also das ist so ein ganz klares, deutliches Beispiel, wo erst ein Riesenkampf davor passiert, ja, wirklich dagegen gearbeitet wird, und dann aber kommt er zum Glauben. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, ganz grob zusammengefasst, die Verfolgung in der Apostelgeschichte. Was wurden Menschen hier verfolgt? Was wurden Paulus, Petrus, die ganzen Jünger, was wurden die verfolgt, unter Druck gesetzt, bevor Menschen da zum Glauben gekommen sind? Da merken wir einfach, die Gegenseite schläft nicht. Satan schläft nicht, der versucht dagegen zu arbeiten. Ein anderes Beispiel noch, wir haben gerade in der Jugend mit Kirchengeschichte angefangen, kann man einfach nennen, die ersten Christen im römischen Weltreich, die unter Verfolgung litten. Ja, Polycarp hatten wir uns angeschaut, werde ich jetzt nicht erzählen. Auch Jakobus, wie der gestorben ist, unglaublich einfach nur. Aber wir sehen einfach so an diesen Beispielen, die Gegenseite schläft nicht. Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Satan schläft nicht. Aber, und das ist das Wichtige jetzt, 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus ist trotzdem der Sieger über Satan. Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns bewusst sein, ja, Satan schläft nicht, aber Christus ist der trotzdem der Sieger ist. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich hatte vor einer der letzten Predigten hatte ich euch das Bild schon mal gezeigt. Wenn ihr euch erinnern könnt, es ging um den Jungen, mit dem ich ein Gespräch hatte, der mit okkulten Belastungen zu tun hatte und der dann gläubig geworden ist. Vielleicht erinnern sich ein paar noch davon. Ganz kurz zusammengefasst, auf so einer Party, wo sie da gesoffen haben und was weiß ich, also wo es einfach wild herging, ist ein Junge auf mich zugekommen, der mit Okkultismus zu tun hatte, der davon geträumt hat, dass er in 3 Tagen sterben wird. Und ich habe ihm dann gesagt, was du brauchst, ist Jesus, das ist das Einzige, was dich retten kann. Und er hat sich dann bekehrt und ist zum Glauben gekommen und hat überlebt, das könnte man sagen. Was ich euch nicht erzählt habe, ist, weil das die Geschichte zu lang gemacht hätte, ist, was dazwischen passiert ist. Da ist nämlich mir genau das passiert, wo ich erlebt habe, die Gegenseite schläft nicht und versucht, das zu verhindern, so stark sie nur kann. Vor allem, wenn es ums Thema Okkultismus geht, wenn Leute damit zu tun hat, ich glaube, da hat Satan noch mal ein bisschen mehr zu melden. Während ich in diesem Gespräch bin, also der Junge eröffnet mir sein Problem, sagt mir, dass er Angst hat, etc. Ich habe etwa 1 Stunde lang mit ihm geredet. Innerhalb dieser Stunde kommt einmal seine Freundin raus. Sie sagt, hey, ich bin von jemandem betatscht worden auf der Party, weil ja eh alle besoffen sind. Da verhält man sich anscheinend so, keine Ahnung. Kommt einmal raus, sagt, ich bin betatscht worden. Komm bitte rein und mach mal deutlich, was hier, dass das nicht geht. Die Junge sagt, ja, ich komme gleich. Sie geht wieder rein. Sie kommt ein zweites Mal raus und sagt, ich bin schon wieder betatscht worden. Komm bitte rein und sag dem mal endlich, dass er das sein lassen soll. Er sagt, ja, ich komme gleich. Sie geht wieder rein. Sie kommt ein drittes Mal heraus. Sagt, er hat mich schon wieder angegrapscht. Er lasst mich nicht in Ruhe. Komm jetzt bitte rein. Und er sagt, ja, ich komme sofort. Sie geht wieder rein. Das Ganze gipfelt darin, dass der Typ selbst herauskommt und sich vor ihn hinstellt, 1 Meter weg vor ihm. Völlig besoffen. Und dann habe ich im Kopf gemerkt, sag mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also irgendwas versucht doch hier gerade, mir den wegzuziehen. Und dann sage ich zu ihm, sag mal, merkst du eigentlich, wie Satan gerade versucht, dich von mir wegzuziehen? Und er sagt, ja, ich spüre das. Und er sagt zu mir, weißt du, normalerweise, weil er hat das schon öfters erlebt, solche Sachen, normalerweise gehe ich sofort aus die Typen los und verprügel sie. Er war ein ziemlich kräftiger Typ, also der hat schon Erfahrung damit gehabt. Normalerweise gehe ich sofort auf die los und verprügel die, weil sowas geht gar nicht. Und er sagt, aber jetzt gerade im Moment ist etwas in mir, was mich total ruhig macht und was mich total ruhig hält, nicht auf den loszugehen. Und dann habe ich gesagt, und genau das ist Jesus. Und daraufhin, genau auf diesen Satz hinauf, sind wir zur Seite gegangen und dann hat er sein Leben Jesus übergeben. Und das finde ich, das macht es so deutlich, die Gegenseite schläft nicht. Die versucht mit aller Macht, das zu verhindern, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber Christus ist trotzdem der Sieger. Ja, Christus hat ihm trotzdem diese Ruhe gegeben, zu sagen, tu es nicht, bleib ruhig. Ja? Und da sehen wir einfach, Gegenseite schläft nicht, aber Christus ist trotzdem der Sieger. Ich möchte mit euch noch über einen dritten Punkt nachdenken. Die letzten 3 Verse. Zachäus aber trat herzu, sprach zu dem Herrn, siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es 4-fach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das ist das Dritte, über das wir nachdenken wollen, was ich euch mitgeben will. Jesus will zu den Verlorenen. Das wissen die meisten von uns eigentlich schon, aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, darüber nachzudenken. Es gibt einen Vers, den Jesus vorher ausspricht in Lukas. Der finde ich, der passt recht gut dazu, weil das ist ähnlicher Ausdruck. Da sagt er, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich meine, wir kennen diesen Vers alle und ich selber habe den auch irgendwo verstanden. Aber manchmal kommen so Situationen auf, wo ich denke, nie im Leben. Der Typ, nie im Leben. glaube, Jesus will zu den Verlorenen, auch wenn wir es manchmal überhaupt nicht wahrhaben wollen. Und ich werde euch auch ein Beispiel geben, wo ich selber gesagt habe, nie im Leben. Also ich jetzt zeigen werde, das sind nicht gerade die schönsten Bilder, ich weiß, es tut mir leid. Hat mit diesen fünf dunklen Gestalten zu tun. Das hier ist die Band Korn. Wenn ihr wisst, ich hatte ja mal die Geschichte erzählt, wo ich einen Neuanfang mit Jesus gemacht habe und meine ganzen CDs zerstört habe. Der überwiegende Teil dieser CDs war von dieser Band. Es ist nicht direkt satanistisch, das ist es nicht, aber es ist wirklich kranke Musik. Es ist laut, es ist verstörend, es ist psychisch wirklich verrückt. Und bei diesen fünf Gestalten denkst du dir, nie im Leben. Nie im Leben. Ihr dürft euch mal kurz raussuchen, was findet ihr, welcher von den fünf ist der dunkelste? Der linke, ja. Ganz hinten, ne? Ja, so ein Totenkopf noch auf dem T-Shirt, ne? Passt richtig gut. Also ich habe den auch rausgesucht, habt ihr gut geschätzt. Dieser Mann heißt Brian Welch, hat den Spitznamen Head, also Kopf, weil er so eine längliche Kopfform hat, einen Spitznamen bekommen. Und dieser Mann ist Gründungsmitglied der Band, also die haben die 92, ich glaube, gegründet, 1992, erstes Album geschrieben, völlig verstörte Musik und es trifft einen Nerv in Amerika, wo man merkt, ganz viele Menschen springen voll auf diese Art von Musik an. Ja, also in der Musik geht es eigentlich meistens darum, um seelisch gebrochene Menschen, Leute, die völlig kaputt sind. Und er gehört dazu. Und sie haben einen Erfolg, das ist der Wahnsinn. Das erste Album millionenfach verkauft. Also wenn du das erste Mal irgendwie anfängst zu arbeiten und dann gleich Millionen machst mit deinem ersten Projekt, das schafft nicht jeder. Das ist ganz selten, dass Menschen sowas schaffen, auch in der Musikbranche. Und sie, wie gesagt, sie treffen diesen Nerv, seelisch kaputte Musik zu machen und er gehört eben auch dazu. Und er ist 12 Jahre lang in der Band, nee 13 Jahre lang in der Band, und hat allen Erfolg, was du dir nur wünschen kannst. Geld ohne Ende. Und die haben alles, was sie wollten. Die haben Orgien gefeiert. Die haben auf den größten Plätzen gespielt. Die haben die größten Anerkennung, die größten Preise eingeheimt. Also du kannst nicht höher steigen als das, was sie erreicht haben. Das geht nicht. Die haben alles gehabt. Und er merkt aber, dieses Leben, es ist... Ich habe diese Verletzungen in mir, ich bin seelisch gebrochen und kaputt. Er fängt auch dann recht bald an, Drogen zu nehmen, ist irgendwann täglich nur noch am Methamphetamine konsumieren und ist völlig kaputt. Er hat in der Zwischenzeit auch geheiratet, die Frau lässt sich scheiden, er hat ein Kind, was er alleine erziehen muss. Und er merkt, mein Leben ist so kaputt, was kann ich meinem Kind denn bieten? Dass wenigstens das Kind ein halbwegs gescheites Leben erleben kann. Und er merkt, er ist völlig kaputt und am Ende seelisch. Und ein guter Freund spricht ihn an und sagt, du, komm mit, ich weiß, was du brauchst. Er nimmt ihn mit in eine Kirche. Da hört er das erste Mal von Jesus und dass er sein Leben Jesus übergeben muss. Und er denkt sich aber, ey, mein Leben ist so kaputt. Mein Leben ist so widerlich und hässlich und ich bin auch schon zu tätowiert, sehe auch aus wie der Letzte. Ne? Mein Leben ist völlig kaputt. Dann sieht er aber seine Tochter und sagt sich, nein, ich muss was ändern, ich muss es einfach. Ich will nicht, dass sie so ein Leben hat wie ich. Dann schließt er sich ein, 2 Wochen lang, und betet, Jesus, ich will von diesen Drogen wegkommen. Ich will davon wegkommen. Ich kann es nicht, mach du es. Mach mich frei von diesen Drogen. Schließt sich 2 Wochen ein, eine Woche glaube ich, und er hat gemerkt, er ist weg davon. Jesus hat ihn komplett frei gemacht. Und dann merkt er, dieser Jesus ist wirklich echt. Und dann sagt er sich, ich will mein Leben diesem Jesus übergeben. Was macht er? Er fliegt nach Israel, fliegt an den Jordan und lässt sich taufen. Steigt aus dem Wasser aus und sieht selber aus wie Jesus. Ne? Also es ist unglaublich, unglaublich. Ne? Und er selber sagt, wenn du ihn heute fragst zu seiner Bekehrung, er selber sagt genau diesen Vers. Er ist nicht gekommen für die Gesunden. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Leute, er ist einer von diesen Menschen, wo ich für mich gesagt habe, nie im Leben. Nie im Leben. Das Interessante war, der hat das Ganze auch gemacht, als ich selber meine CDs von ihm zerstört habe. Es war fast zeitgleich, da ist er zum Glauben gekommen, auch interessant. Aber ich selber habe gedacht, nie im Leben würde so ein Mensch zum Glauben kommen. Ja, und das ganze Volk in der Geschichte, das denkt es ja auch. Die denken, das ist so ein Sünder, nie im Leben. Und genau zu dem geht Jesus hin. Leute, Jesus will zu den Verlorenen, auch wenn wir das an manchen Punkten wirklich nicht wahrhaben wollen. Aber Jesus will zu den Verlorenen. Ich fasse zum Schluss nochmal die drei Punkte zusammen. Wer Jesus sucht, den wird Jesus finden. Darum lasst uns auch auf den richtigen Zeitpunkt vertrauen. Dass Jesus zum richtigen Zeitpunkt diese Menschen auch finden. Als zweites haben wir gesagt, die Gegenseite schläft nicht, aber Christus ist trotzdem der Sieger. Jesus hat trotzdem über Satan gewonnen. Und als drittes, Jesus will zu den Verlorenen. Auch wenn wir es oft nicht wahrhaben wollen. Amen.